sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde von Fest und Flauschig. Es ist Mittwoch, der 29. Januar 2020. Und hier sind wir bei Fest und Flauschig an diesem Mittwoch.
Das ist ja
neu.
Es ist komplett neu. Es ist, auch für uns ist es noch neu. Wir müssen unsere neuen Schuhe erstmal langsam anziehen. Wir sind die Newcomer in diesem Business. Hier sind Jan und Olli tatsächlich mit Fest und Flauschig. Ich komme von diesen ganzen Entscheidungen, die Mächtigen für uns treffen, Jan. Da komme ich gar nicht hinterher. Wirklich. Ich bin da auch nur ein kleiner Moderator. Ich bin auch ein kleiner Spielball und ich mache das, was mir gesagt wird. Du siehst ganz fantastisch aus. Du befindest dich gerade in unserer Hauptstadt in Wien,
ja,
oder?
Ich bin zurzeit aus nicht näher zu besprechenden Gründen. Das ist ein großes Geheimnis. Ich bin jetzt öfter in Wien in letzter Zeit und war jetzt die letzten 2 Tage schon in Wien und werde auch noch ein paar Tage in Wien bleiben. Eine herrliche Stadt. Man muss wirklich mal sagen, Österreich hat das große Glück, dass hier dass die Alliierten sich in einem Krieg gedacht haben, das lohnt nicht, da Bomben drauf zu schmeißen.
Und jetzt, haben sie die schöne Stadt noch.
Ja, weil die Österreicher sind gestraft genug mit dem, dass sie halt Österreicher sind. Das lohnt nicht, dass wir die noch zusätzlich mit Terror von oben kaputt machen oder die Stadt kaputt schmeißen. Und jetzt ist diese Stadt so wunderschön, dass es wirklich kaum zum Aushalten ist. Und ich habe mit vielen Leuten in Wien gesprochen. Angeblich ist die Stadt nicht nur schön, sondern auch günstig. Angeblich ist Wien so günstig wie Berlin. Nicht jetzt zum Essen gehen, sondern zum Beispiel zum Wohnen oder sowas. Also es gibt hier Wohnungen, die unglaublich günstig sind. Und ich weiß, was ich in Wien immer gerne mache. In Wien ist eine Stadt, da kann man flanieren, da laufe ich rum. Und in Wien, da hat man gerne mal die Türen zu den Häusern auf. Es gibt so große Wohnblöcke wie in Berlin auch. In Berlin gibt es auch, aber in Wien ist es fast in jedem Eingang so. Hier gibt es noch so richtig geile Hauseingänge und Wohneingänge, wo man früher mit Kutschen reingefahren ist, wo man richtig noch das Gefühl hat, vor 100 Jahren war das ein krasses Haus von Leuten, die irgendwie so mega... Was guckst du mich so blöd an?
Ich finde es schön, wenn du mir das erklärst, als wenn ich noch nie in Wien war und dann so, mit Kutschen ist man da früher durchgefahren.
Ja.
Aber hast du denn auch eine Eitrige gegessen? Das interessiert mich viel mehr, weil das erste ist tatsächlich traditionell bei mir zum Würstelstand und dann so eine Eitrige zu essen, also eine Käsekreiner.
Ich habe ein bisschen Akne. Wenn das zählt.
Ja, so ähnlich. Du siehst aber relativ frisch aus, als wenn du gestern früh ins Bett gegangen bist.
Nee, ich bin in so einer komischen Jetlag-Schleife. Ich bin immer noch New Yorker Zeit, europäische Zeit. Und wir haben gestern Abend noch telefoniert und ich wollte noch einen lieben Gruß und gute Nachtkuss ins Telefon hauchen. Und
ich habe gewartet.
Und bin einfach eingeschlafen. Ich schlafe um 22 Uhr ein und das Schlimme ist, ich wache um 1 Uhr auf und schlafe dann bis um 4 Uhr nicht mehr ein. Ich habe heute Nacht 4 Stunden wachgelegen.
Scheiß Rhythmus. Und was machst du denn die ganze Zeit am Handy, oder? Bist du die ganze Zeit am Handy?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, und damit sind wir auch direkt im Thema. Also die Mittwochsausgabe, das können wir direkt schon mal sagen, ist auf die Hand. Das bedeutet, wir wollen es jetzt nicht übertreiben, damit wir am Sonntag noch Zeit und Energie für die große Gala haben, ne, bei Spotify.
Ja, das stimmt.
Die große Mitte der Woche Ausgabe ist eine kleinere Ausgabe. Jeder von uns bringt 2 Themen mit. Und ich muss direkt mit dem Runterzieher-Thema anfangen, weil es diese Woche überall war. Mich schon wieder so an, dass du genau
weißt. Nee, genau, weißt du was? Ich guck dich gerade an, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Wir sind am FaceTime gerade und ich bin einfach so glücklich, gerade dein Gesicht zu sehen. Du siehst halt so klein aus. Siehst aus wie deine eigene Handpuppe heute. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
Es könnte daran liegen, dass meine Hand im Po ist und ich noch hier mit meiner Morgenmasturbation noch nicht
ganz fertig bin. Du siehst aus wie dein eigener Fidi. Siehst du heute irgendwie aus. Naja, Jan, ich muss einmal ganz kurz, bevor du mit dem Runterzieher-Thema kommst, ich bin auch schon früh wach und ich stehe jeden Morgen auf und ich schlafe durch, weil um 11 sind bei mir die Lichter aus. Wegen dem kleinen Zeitgenossen, der hinter mir ist.
Unser neuer Podcast-Hund. Hat er eigentlich schon einen Manager? Will der ganz kurz, was mich viel...
Das macht auch Ansa. Ansa Seidenstücker macht das auch mit meinem Hund. Der hat jetzt auch schon eine eigene Insta-Seite. Alle coolen Rapper machen das auch, ihren Hunden eine eigene Insta-Seite geben und so.
Ja, es ist eine Frage der Zeit, bis Juri einen eigenen Podcast bekommt bei dieser.
Genau, aber für nächste Woche bastel ich einen Trailer. Die Sendung mit den... Oh Gott, da steht der Juri gleich auf, da habe ich ihn. Sorry, Juri, leg dich wieder hin.
Sag mal ganz
nimm
kurz,
noch eine von den, Juri, kann, nimm noch eine von den Tabletten und leg dich wieder hin.
Sag mal ganz kurz, Olli, ist das da über dem Juri, ist das eine Dartscheibe bei dir an der Wand?
Ja, ich habe so Pappatmosphäre. Ich habe auch im Flur einen Billardtisch, weißt du das eigentlich?
Du hast in deinem Wohnzimmer eine Dartscheibe hängen?
Das ist nicht mein Wohnzimmer, das ist mein Arbeitszimmer. Ist nur so groß wie ein Wohnzimmer. Ist nur so groß wie ein Wohnzimmer.
Wo ist denn dein gusseiserner Tisch eigentlich?
Der ist verschwunden. Der ist jetzt bei Fans in der Wohnung und die ficken da jeden Tag drauf, glaube ich, weil die spüren, dass da Olli Schulz Power noch in dem Tisch ist. Nee, der Tisch ist jetzt rausgegangen an Leute, die den, ich glaube, fast zum gleichen Preis ersteigert haben, für den ich ihn vor 2 Jahren gekauft habe. Aber ich bin einfach nur glücklich, dass dieser Tisch weg ist, weil er hat hier, du siehst diese Leere im Hintergrund gerade. Jetzt halt es heute noch hier, aber ich werde die ganze Wohnung mit irgendeiner Scheiße vollstellen, dass es nicht mehr halt. Ich weiß noch nicht was. Das können wir mal in der nächsten Sendung machen, in der großen Sendung, die großen 5 Sachen, mit denen man seine Wohnung vollstellen kann.
Ja, das ist eine sehr gute Idee, Olli. Oder du lädst Martine aber Wittler ein. Oder die Frau von Sido ist doch auch so eine Inneneinrichtungsfee.
Die Hammerfrau.
Ja.
Aber ich glaube, die doktert nur noch an sich selber rum. Aber das ist nicht unser, das geht uns nichts an alles. Es ist hier keine Gossip-Sendung, es geht hier um tagesaktuelle Themen. Es geht hier um Sachen, die Menschen bewegen. Und du hast gerade schon ein schwieriges Thema. Warum lachst du so bei so einem schwierigen Thema?
Nee, weil ich muss die Hammerfrau, ich habe gerade zusammengebracht im Kopf die Hammerfrau, also die Frau von Sido, plus Österreich. Also es ist ein Riesenthema, dass Sido sich gerade mit Österreich angelegt hat. Ich glaube, er hat sich nicht mit Österreich angelegt, sondern er hat sich im weitesten Sinne mit Hitler und Österreich angelegt, was, glaube ich, eine doppelt schwierige Kombination ist. Sido ist im Stangel wird aufgetreten. Das ist in Kitzbühel so ein bisschen wie, wie nennt man das? Es ist so ein bisschen wie so eine, wie das Alex.
Das ist einfach so eine richtige ätzende Nummer. Und er hat wahrscheinlich auf der Bühne, ich kann mir vorstellen, es sollte eigentlich, glaube ich, relativ sympathisch rüberkommen, dass er gemerkt hat, Alter, für was für Arschlöcher trete ich hier gerade auf. Aber das sollte man mal vorher von seinem Management vielleicht abklären lassen.
Ja, im Stangelwirt, Alter. Das ist in Kitzbühel wirklich so eine Kneipe, die liegt an so einer Kreuzung, die taucht in jeder zweiten Insta-Story von Sandy Meyer-Wölden auf, weil die da irgendwelche Bio-Chia-Kuren macht und sowas. Aus dem Restaurant kann man in den Kuhstall gucken, ist alles mega kultig und dann kommt irgendwie noch DJ Ötzi vorbei und dann, warum steht denn da Sido auf der Bühne? Ist das mit der Kohle, läuft das so schlecht bei Spotify mit dem?
Na, die geben ihm wahrscheinlich Mördergeld, nehme ich mal an, so, ne? Aber das ist das Problem, irgendwann bist du ja betriebsblind und dann trittst du irgendwo auf und wahrscheinlich hat er gemerkt, das sind überhaupt nicht meine Leute und ich glaube, dass Sido grundsätzlich vielleicht gar nicht so eine politisch schlechte Einstellung hat, obwohl er neulich auch eng in so einer Talksendung mit Günther Jauch war und gesagt hat, er würde gerne alle Feiertage wie den Fall der Deutschen Mauer oder der Tag der Einheit abschaffen, weil das schlimme Tage für ihn sind. Das war auch, da hat er sich mit Günther Jauch einen sehr unangenehmen Dialog geliefert, also beide, wo er auch nicht so gut aussah, aber ich glaube, im Grunde ist er einfach vielleicht, also er will schon das Richtige, er sagt nur das Falsche vielleicht, ne? Das
so ein bisschen so auch unser Motto schon seit 4 Jahren hier.
Seit 4 Jahren. Jan, du hast ein schwieriges Thema.
Nee, lass uns das ans Ende dranhängen. Ich habe 2 Themen mitgebracht. Ich habe ein leichtes und ein schwieriges Thema. Das leichte Thema ist, das fand ich für mich den Satz der Woche vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus. Der hat sich in der Bild-Zeitung dazu hinreißen lassen, zumindest sinngemäß den Satz zu sagen, Nackensteakesser sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und erstmal ist das
ja, aber ist das nicht ironisch gemeint oder
nein,
hat er das ernst?
Nein, ich glaube, er hat es ein bisschen ironisch gemeint, aber es ist letztlich auch eine ziemlich präzise Bestandsaufnahme, was die deutsche Gesellschaft eigentlich im Kern ist, nämlich eine Gesellschaft aus Nackensteakessern. Und wenn ich vor der Fleischtheke stehe und da ist mir das Wort Nackensteak und überhaupt das Fleischstück, Nackensteak wieder eingefallen. Immer wenn ich vor der Fleischtheke stehe, sind Nackensteaks immer im Angebot. Warum sind Nackensteaks immer im Angebot zur Grillsaison?
Weil Nacken immer als letztes überbleibt. Das ist relativ gutes Fleisch. Das ist halt, wie gesagt, am Nacken des Tieres. Der Rest wurde schon alles hier rausgeschnitten und so. Und Nacken ist nochmal richtig viel, wird aber wahrscheinlich für die Verarbeitung, für was anderes ist das nicht zu gebrauchen, außer für Nackensteak. Also,
und es ist immer was, wenn man Nackensteak isst, dann ist es doch immer beim Grillen so, dass du dann da reinschneidest und dann hast du so ein ganz kleines bisschen leckeres normales mageres Fleisch und sehr viel so fettige Schwarte.
Gezumpel, wie wir früher mal gesagt haben. Ziemlich viel Gezumpel.
Ja, und es gab danach einen riesen Shitstorm, weil alle gesagt haben, Mensch, Brinkhaus, spinnt der denn? Und dann ist mir aber aufgefallen, er hat natürlich völlig recht. Das Problem ist nicht die Bestandsaufnahme, dass Nackensteak-Esse das Rückgrat der Gesellschaft sind, sondern die große Frage, wie kann man das über kurz oder lang vielleicht ein bisschen ändern, dass Nackensteak-Esser nicht mehr das Rückgrat unserer Gesellschaft sind.
Aber ist das nicht nochmal jetzt eine gute, hat das schon mal einer gemacht, so ein Nackensteak-Grill mit so einem gemalten Schwein und dann hier Steaks auf meinen Nacken. Das ist lustige Schwein,
ja,
da steht.
Ohnehin, Steaks auf. Da sind ja Metzgereien immer relativ schmerzfrei, dass da irgendwelche Comic-Schweine das Fleisch von ihnen selber in der Werbung anpreisen. Die Steaks gehen heute auf meinen Nacken. So ein kleines Schwein.
Genau, dieser legendäre Spruch mit dem Pferdefleisch. Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. Das gab's ja auch wirklich, dass mal irgendwie rumgegangen ist, dieser Slogan von so einem Pferdeschlachter. Das ist ja unglaublich. Die meint es ja wirklich, also ich weiß nicht, gibt es eigentlich in Berlin noch den Imbiss, den fand ich ja sensationell. Es gab mal einen Imbiss in Berlin, wo einem Alex, der hieß Freddy mehr Curry. Und also angeblich soll es hier noch geben. Ich fand, das war so ein über die, also so drüber schon wieder das Wortspiel, dass es mir gut gefallen hat. Jan, hast du auch nicht Angst? Darf ich mal kurz fragen? Vielleicht ist ja auch eins deiner schweren Themen. Hast du Angst vor dem Coronavirus?
Nee, ich habe mich nur gefragt, ob das nicht blöd ist für die Biermarke Corona, dass das jetzt in so, dass das jetzt so verbunden wird mit so einer tödlichen Lungenkrankheit, die aus China hier rüber schwappt. Ob man da nicht markenrechtlich was machen kann.
Ich würde sofort eine Kampagne an deren Stelle irgendwie, so mit einem Auge, Corona muss nicht unbedingt schlecht sein. Und dann so eine Flasche. Auf alle Fälle muss ich eine Sache sagen, mich schaudert es immer ein klein bisschen. Ich will dir was von meinen Urängsten erzählen. Eine meiner Urängsten ist wirklich, dass die Menschheit durch so ein scheiß Virus ausgerottet wird. Weil ich habe zu wenig Ahnung und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie so eine Theorien aufstellen, aber ist es nicht so, dass das Antibiotikum immer schwächer wird über die Jahre hinweg, wir immer schwieriger so Gegenmittel finden gegen sowas und dass irgendwann wirklich mal so ein Virus, so eine Mutation entstehen kann, die uns alle ausrottet. Und ich finde, Jan, ganz ehrlich, von allen Visionen, wie diese Erde irgendwie untergehen kann, das am deprimierendsten, wenn alle so langsam wegkeuchen würden.
Ja, also, aber wäre das nicht letztlich auch angemessen? Also wäre das, ist es ehrlich gesagt so, zum derzeitigen Stand der Zivilisation fast so eine erleichternde Vorstellung, dass alle so langsam wegkeuchen?
Entschuldigung, also du würdest, wenn die so alle langsam um dich, du gehst durch die Stadt, alle keuchen weg, einer klappt mal um, direkt bei dem Laden klappt einer um und da und du sagst, ich finde es total angemessen, was hier gerade passiert.
Ja, und ich würde merken, dass die Virenapokalypse kurz vor der Tür steht, wenn man in der Apotheke keine Taschentücher mehr bekommt, kostenlos dazu, wenn man Medikamente holt, weil dann die Apothekerin sagt, ja, ich weiß gar nicht, was los ist, in letzter Zeit sind so viele Leute hier, wir haben keine Taschentücher mehr. Und das ist das erste Zeichen, wenn in der Apotheke du keine Taschentuchpackung mehr dazu gepackt bekommst, wenn du die Antibiotika holst, dann ist das Zeichen...
Und kein Traubenzucker
mehr. Kein einzeln verpackter Traubenzucker mehr. Dann weißt du, oh, it's getting fucking serious. Aber letztlich ist das doch ein schönes Szenario. Ist mir lieber als so ein komischer Meteorit, wo dann erstmal die Hälfte der Erde verbrennt und die andere dann in so einem Bürgerkrieg untereinander sich verzettelt. Dann lieber alle so langsam wegkeuchen.
Verzettelt ist das richtige Wort. Wenn ein Meteorit in die Erde einschlägt, dann wird sich die überlebende Menschheit so ein bisschen verzetteln.
In so einem Bürgerkrieg, habe ich gesagt. Nee, also ist mir lieber wegkeuchen. Weil das ist ehrlich gesagt, ist das auch was meinem Naturell entspricht. Erstmal wäre ich relativ spät dran, weil ich würde relativ früh sagen, ich gehe einfach nicht mehr raus. Ich bin sowieso Prepper. Ich habe einen ganzen Keller voller Bonduelle, Erbsen und Möhren. Feingemüse.
Kriegskind, ja.
Ich werde eh lange durchhalten, durch die ganzen Vorräte, die ich im Keller habe. Und ich gehe einfach irgendwann nicht mehr raus, was sehr meinem Naturell als Stubenhocker entspricht. Letztlich für mich eine ideale Apokalypse-Version. Langsam wegräuchen.
Als ich noch etwas jünger war, ich glaube sogar so ein geilen Kind, habe ich immer im Bett gelegen und mir immer vorgestellt, die Welt geht unter, es ist Apokalypse und ich habe noch einen Bunker. Und dieser Bunker hält den ganzen Apokalypse stand. Und 20 Leute dürfen mit rein. Und dann bin ich nachts mit dem Gedanken eingeschlafen, wer von den 20 Leuten alles bei mir in den Bunker darf. Und das deprimieren, weil mir sind keine 20 eingefallen damals. Aber
ja, der nächste Schritt des Psycho-Fuck-Ups ist dann, wenn du diese Liste in der Schule, so eine Liste erstellst und dann noch mit deinen Freunden oder nicht so Freunden rumdealst, wer auf deiner Bunkerliste stehen darf, um sich so ein bisschen wichtig zu machen in der Klasse. Ja. Und alle wollen auf Ollis Bunkerliste drauf.
Weil du auch so ein Typ bist in der Schule, der das Horrorszenario und Verschwörungstheoretik, also so Verschwörungstheorien, so gut unter das Zeug, also es gibt ja Leute, kennst du das auch noch in der Schule, die konnten so krasse Geschichten erzählen, als man noch ahnungslos war, so mit 13, 14, da hatten wir so Typen, die hießen auch so Eggers oder Schmidtke oder hast von Schmidti schon gehört, der hat eine Bombe im Wald gebaut und so eine Typen. Und ja. Und so eine Typen gab es dann auch, es gab auch so eine kurze Phase früher, ich meine, heute hast du Internet und alles, aber früher hatten wir nichts außer die Stimme deines Klassenkameraden, der dann gesagt hat, ja, mein Vater hat auch gesagt, also wir bauen zu Hause gerade ein Raumschiff, weil die Erde geht bald unter. Und du hast es ganz kurz geglaubt, weil du warst so 13 und hattest auch die ersten Science-Fiction-Filme gesehen. Und dann gab es so Typen, die kamen mit ihren Lügengeschichten wahnsinnig gut durch. Einer davon war ich.
Ja, aber die hatten dann meistens auch so Eltern, die man schon mal irgendwo gesehen hat auf dem Elternabend, wo man sich dann gedacht hat, ja, stimmt, bei dem Vater, das ist ohnehin so ein krasser Typ, der hat eine Schreckschusswaffe zu Hause. Bei dem würde ich mir... Und er hat auch damit rumgefuchtelt. Es gab so Geschichten, dass er mal besoffen in der Fußgängerzone mit der Schreckschusswaffe rumgeschossen hat. Und bei dem würde ich glauben, dass er tatsächlich im Keller ein Raumschiff baut.
Es gab auch mal eine Geschichte, der Patrick aus meiner Klasse durfte nicht in die Schule und das Gerücht ging rum, dass er seinem Vater mit der Armbrust ins Bein geschossen hatte. Und dann hat sich keiner getraut, ihn zu fragen, weil wir wussten, dass seine Eltern auch ein bisschen aggro sind und wenn er dann da nochmal Ärger kriegt und das war so, man hat sich das nicht getraut, aber es ging ganz lange, Patrick hat seinem Vater in den Oberschenkel geschossen mit der Armbrust und durfte deswegen 3 Tage nicht in die Schule. Und so eine Geschichte, das ist ja auch, das fällt ja auch weg. Heutzutage holst du sofort dein Handy raus und kannst sofort nachprüfen, ob wirklich irgendjemand wo ein Raumschiff baut oder die Welt untergeht. Aber diese...
Weil das bei Instagram postet wahrscheinlich.
Genau, auf Insta. Insta-Gold.
Insta-Gold. Noch ein kleines Thema. Frank Plasberg vorgestern, der große Frank Plasberg, einer der Lichtgestalten der ARD. Seit 80 Jahren macht er seine Montagssendung Hart, aber fair. Und jetzt ist Folgendes passiert. Frank Plasberg moderiert nicht mehr Hart, aber fair zurzeit, weil er ist krank. Es gehen Gerüchte im Rheinland. Es ist irgendwas Psychosomatisches. Offiziell heißt es, Frank Plasberg hat eine Gleichgewichtsstörung. Ich glaube, Frank Plasberg ist im Laufe der Zeit einfach unmerklich nach rechts gerutscht. Hat das Gleichgewicht verloren. Und jetzt hat der Arzt gesagt, Herr Plasberg, Sie sind ganz schön rechtslastig, Sie sind ganz schön nach rechts gerutscht. Vielleicht machen Sie mal ein bisschen Pause.
Sie sind mit Dieter Nuhr ein bisschen, haben Sie das Gleichgewicht verloren.
Ja, und mit Jürgen, mit Jürgen von der Lippe. Hast du das mitbekommen, dass Jürgen von der Lippe auch irgendwie Schellen bekommen hat aus dem Internet?
Ja, weil er gesagt hat, keiner hat mehr, ich habe nur die Schlagzeile gelesen, keiner hat mehr Bock auf Greta. Aber ja, die arme Greta, also ein bisschen, jetzt habe ich gestern den neuen Spiegel gelesen mit Gangster-Rap, die Schlagzeile.
Der Spiegel hat Gangster-Rap entdeckt.
Der Spiegel, also, und dann denke ich auch, ob die Fusionierung von Spiegel Online und Spiegel jetzt so eine gute Idee war, wenn die erste Printausgabe danach oder die zweite ein Bericht ist über Gangster-Rap, den wirklich auch als 16-Jährige aus dem Internet besser schreiben können, wo dann auch so Sachen falsch aufgezogen werden oder welche Wörter benutzt werden. Dann, ich meine, ich habe ja letztes Jahr auch so einen Rant gegen Hip-Hop gelassen, aber da muss ich sagen, mir geht es einfach darum, dass die Haltung vielleicht mal eine andere wird und nicht das zu analysieren, wie so ein Berufsjugendlicher, der sich dann nochmal in die Szene eintauchen will. Und das ist wirklich, ich habe mir den gekauft natürlich und dann hat irgendjemand gepostet im Internet, 1978 gab es vom Spiegel auch mal eine Schlagzeile Punk, der Untergang der Gesellschaft. Hast du auch gesehen, ne?
Ja, ich auch gesehen.
Und irgendwie denke ich dann auch so, das sind dann die empörten Erwachsenen, die sich dann wieder irgendwie das nicht verstehen und das ist aber auch ein bisschen schade und traurig, finde ich. Also und übrigens, ich komme mit Spiegel Online, mit dem neuen Layout nicht klar, wollte ich auch mal kurz sagen. Mach das mal wieder zurück, weil Olli Schulz das sagt.
Schöner Satz zu dieser ganzen Rap-Geschichte, weil ja gerade sich einige Manager zusammengeschlossen haben und protestieren.
Noch mehr Geld wollen
für ihre Spotify-Künstler. Da ist in dem Artikel auf bild.de, habe ich den Satz gesehen, passend zu der Spiegel-Rap-Story. Künstler sind mittlerweile gezwungen, mit Rappern zusammen Songs aufzunehmen, damit die Geld verdienen.
Also erstmal, Alter, und wahrscheinlich stimmt das sogar.
Und allein die Vorstellung, dass irgendwie der Manager von Westernhagen hinter den Kulissen rumtelefoniert, um irgendwie mit Raff Camora oder sowas oder wenigstens Haftbefehl einen Song mit Marius zusammen zu machen, damit er bei Spotify Kohle reinfährt, ist irgendwie traurig, aber auch geil, dass man da so Distinktionsbestrebungen hat zwischen Künstler und Rapper, wird nochmal unterschieden. Es gibt Künstler und es gibt Rapper.
Sag doch einfach Assis dann. Künstler, es gibt Assis. Aber das ist nun mal, es ist wirklich so, ne? Die haben da so eine Machtstellung. Noch eine Sache, die ich kurz sagen will, was mich wahnsinnig traurig macht. Die Hamburger Mopo steht kurz vor dem Aus, eine Zeitung, die ich immer gerne gelesen habe, die in letzter Zeit aber auch, ich kann mich daran erinnern, als die Hamburger Morgenpost irgendwie ihr handliches Format bekommen hat, das war der Erfolgszug, das muss so Mitte, Ende der 80er gewesen sein, dass man die so in der Bahn aufklappen konnte und nicht mehr so wie eine Bildzeitung so groß aufklappen musste. Und jetzt, hast du die Hamburger Morgenpost ab und zu mal gelesen?
Nie, ich komme aus Bremen, natürlich lese ich nicht die Hamburger Morgenpost.
Nee, aber ich dachte, wenn du mal in Hamburg warst, hat man gerne gelesen, A, weil es handlich war, aber zweitens hat es einer sehr gut geschrieben, in den letzten Jahren hat sich die Hamburger Morgenpost immer mehr für so eine Bildzeitung für Sozialarbeiter entwickelt. Da waren auch immer so, was machen die Rapper denn da auf der Straße? Und dann wurden auch so eine Berichte. Ich finde, daran erkennt man ganz gut, wenn der Zugang zur Jugendkultur völlig verloren ist oder wenn es nur noch so Anklagen gibt oder man irgendwelche Schlagzeilen liest. Und das war nicht nur im Spiegel jetzt so, sondern in der Morgenpost auch. Und auch ganz viele Sachen, aber ich möchte irgendwie nicht, dass die Morgenpost wegstirbt, weil ich finde, das ist so ein Teil Hamburg, aber es ist auch wieder nur mein nostalgischer Gedanke, aber das wäre dann so eine Zeitung. Ich weiß nicht, aber wie siehst denn du das in 10 Jahren? Gibt es überhaupt noch Tageszeitungen? Und wie viele Abonnements, Jan? Ganz ehrlich, hast du Süddeutsche Abonnement? Hast du Zeit?
Gar
hast
nichts.
Du
die eigentlich? Ich hatte mal die Zeit im Abo, als ich ausgezogen bin, war das die erste Zeitung, weil ich es mal cool fand, wenn die aus dem Briefkasten rausguckte und ich wollte meine Nachbarn beeindrucken. Das war die erste Zeitung. Dann hatte ich mal die Süddeutsche Zeitung mir aufschwatzen lassen vom damals noch vom Kometmarkt von irgendeiner komischen Studentin, die ich attraktiv fand, und die hat mir dann so ein Probeabo, was ich nicht abgemeldet habe, für die Süddeutsche Zeitung organisiert. Und dann war's das aber eigentlich. Dann hatte ich einen Spiegel noch eine Zeit lang Print, und jetzt habe ich kein einziges Print-Abo mehr. Ich habe nur noch digital, aber ich habe dafür alle Digital-Abos. Also von Bild.de.
Das meinte ich ja gerade. Wie viele Digital-Abos du hast?
Also ich hab Bild.de, ich habe Zeit Online, ich habe den Spiegel, ich habe Süddeutsche Zeitung, New York Times, Washington Post.
Alter Schwede, bist du überall drin, ne?
Und wie
viel Geld ist das im Monat ungefähr? Wie viel Geld
also ich habe mal das zusammengerechnet tatsächlich, weil ich einen Kassensturz gemacht habe. Ich gebe ungefähr 150 Euro aus im Monat für Presseabos.
Hast du jemals so viel Print ausgegeben in deinem Leben?
Never. Also never. Letztlich müssten die eigentlich an mir mehr verdienen als früher, als sie das noch drucken mussten. Und die haben ja eigentlich keine Druckkosten und gar nichts mehr. Perfekt eigentlich für die, aber trotzdem jammern alle.
Naja. Ich habe irgendwie kein digitales Abo und irgendwie weiß ich auch, dass das rückständig ist, weil man jetzt immer sagen kann, aber ich habe immer die Zeit auch als Abo gehabt, als Print, und irgendwann war mir das aber auch zu viel, weil so ein Drittel liegt immer rum, den kriegst du einfach nicht weggelesen, finde ich. Die liegt dann in der Küche rum, das sieht immer wahnsinnig gut aus, wenn du Besuch zu Hause hast und dann liegt da noch so ein aufgeklappter Artikel von der Zeit und auch irgendwie ein Kaffee, dann heißt das, du hast dein Leben im Griff, aber selbst darauf habe ich auf diesen Ausblick habe ich irgendwie jetzt verzichtet, aber ich habe nicht ein digitales Abo und bis jetzt klappt es immer noch. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie, ich will auch gar nicht, dass die digitale Presse darunter leidet oder das, aber ich frage immer jemanden, sag mal, hast du mal einen Link für mich, und dann kriege ich das 2 Minuten später.
Oder als PDF rauskopiert in eine E-Mail. Ich habe dir den Artikel mal kurz rauskopiert, da muss man selber nicht bezahlen. Ich muss eine geile Geschichte erzählen. Ich habe ein Ferienhaus auf Jüst und habe eine Ratte.
Also, wo ich auch schon öfter war.
Ja. Also pass auf, nur kurz mal anreißen, weil die große Geschichte muss ich für Sonntag aufbewahren. Ich kam dahin, ich war lange Zeit nicht da und kam jetzt am Himmel, um das Haus so winterfest zu machen. Und dann habe ich da so einen netten Nachbarn, der sich immer kümmert. Und der hat gesagt, pass mal auf, Jan, du hast eine Ratte. Wir haben eine Ratte, und es ist am Meer ist es ohnehin, also das kommt mal vor. Aber die Ratte hat sich im Garten verbuddelt. So, und jetzt habe ich...
Sprengstoff den Garten.
Folgendes Problem: Was machst du jetzt als Tierfreund, als einem der Ethik wichtig ist? Was machst du jetzt, wenn du die Nachricht bekommst von deinen sehr pingeligen Nachbarn, du hast eine Ratte und du willst, dass die weggeht? Das klären wir am Sonntag. Ich habe jetzt nur am Ende, weil das gerade das Thema der Woche ist und wir heute auch nicht übertreiben wollen mit der ersten Mittwochsausgabe, und wir wollen, die Mittwochsausgabe ist auf die Hand, das soll kurz sein. Für den kleinen.
Ja, kurz und knackig, für den kleinen Hunger zwischendurch. Für die große Sehnsucht in der Mitte der Woche.
Genau. Ich habe ein großes Thema, was ich gerne heute abschließen wollte, und das ist das traurige Thema tatsächlich, weil es überall war. Am Montag, also vor 2 Tagen, war großer Holocaust-Gedenktag, 75 Jahre lang. Ist es jetzt her, dass Auschwitz befreit wurde, und die ganze Welt hat gedacht, und das war auch in Deutschland ein Riesenthema, und es ist, ich muss leider ganz kurz einmal ernst werden, weil ich habe eine Sache gelesen, die ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt oder die du wahrscheinlich auch mitbekommen hast. Friedrich Merz, das Nackensteak der CDU, also das wandelnde Nackensteak letztlich, die Stimme des Nackensteak-Essers, hat sich geäußert, nachdem schon Philipp Amthor das sprechende Spermium aus Mecklenburg-Vorpommern schon sich so ein bisschen verrannt hat in einem Springer-Interview und dann sich aus den Nasenlöchern hat ziehen lassen, dass Antisemitismus natürlich ein schwieriges Problem ist in Deutschland, aber letztlich nichts, was wir Kartoffeln irgendwie zu verantworten haben, sondern da schon die mit den dunklen Augen und den dunklen Haaren sind diejenigen, die den Antisemitismus nach Deutschland gebracht haben.
Das Schlimmste ist immer, wenn Leute dann kommen, ja, der Antisemitismus, der ist ja schon viel älter als bei uns. Das waren ja nicht die Nazis, das waren ja nicht die Ersten. Wenn jemand schon mit der Argumentationskette kommt, ne, dann weißt du schon, dass da irgendwo... Ja. Das ist ja sehr ähnlich wie, ich bin ja kein Nazi, aber nee, die Geschichte schön wegweisen.
So, und jetzt pass auf, jetzt Friedrich Merz, nachdem sich also Philipp Amthor schon in die Scheiße geritten hat, am 27. Januar, also am Holocaust-Gedenktag, abends um 8, während die Tagesschau lief, twittert Friedrich Merz das sprechende Nackensteak der CDU-CSU. Der Mann ohne Funktion, der ist für die CDU das, was ich für die SPD mal eine Zeit lang war. Also ein absolut
Mann ohne Funktion.
Überflüssiges Furunkel, was wirklich, also interessiert absolut niemanden, was der dazu sagt. So, und der schreibt Folgendes. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz erleben wir erneut Antisemitismus. Erstmal, also die erste, als wäre der Antisemitismus jetzt 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz erneut wieder da. Der war einfach nie weg.
Er feiert ein Comeback.
Er war nie weg, Friedrich Merz. Der erste Fehler. Er schreibt aber weiter, nach einem Gedankenstrich, überwiegend von rechts. So, das könnte man jetzt noch als eine okay überwiegend. Meinung, überwiegend von rechts. Das könnte man noch, diese drei Wörter sind, man könnte doch sagen, okay, Konservativer soll er mal schreiben. Aber jetzt kommt's. Der Tweet ist noch nicht zu Ende, sondern er wird noch doppelt so lang. Er schreibt, aber auch durch die Einwanderung von 2015, 2016, viele bringen Judenhass mit, der in ihren Heimatländern gepredigt wird. Auch dafür darf es keine Toleranz geben. Das heißt, überwiegend von rechts, da hätte er aufhören können. Er schreibt aber doppelt so lang weiter und sagt, dass mit der Einwanderung 2015, 16 Antisemitismus nach Deutschland transportiert wurde, der vorher nicht hier war, das implizierte. Das sagt er wirklich. Und ich habe mich so darüber aufgeregt. Oh Gott, und habe gedacht, okay, das grundlegende Problem ist, glaube ich, das ist jetzt der ernste Abschluss. Sorry, dass es nochmal am Ende ernst wird, aber ich will es einmal loswerden, weil ich weiß, es bis Sonntag hält es eh nicht es liegt jetzt so auf der Seele. Das grundlegende Problem, glaube ich, dass wir quasi seit
ist Friedrich Merz.
Dass wir seit 75 Jahren denken, dass Antisemitismus in Deutschland nicht mehr stattfindet. Es hat einfach seit 75 Jahren niemand darüber geredet. Der einzige Grund, warum ich mich jemals mit jüdischer Kultur beschäftigt habe und der einzige Grund, warum man überhaupt in Deutschland über Juden geredet hat, war, dass man das über die Opferrolle im Nationalsozialismus definiert hat. Deutsche kennen die Kultur des Judentums, die jüdische Kultur, nur aus der Position, wir sind die Täter, das sind die Opfer und wir nähern uns über Antisemitismus der jüdischen Kultur, wenn wir uns überhaupt nähern. Die meisten Leute tun es nämlich nicht und wir haben einfach 75 Jahre lang nicht daran gedacht, uns eventuell mal wirklich damit zu beschäftigen, ob es hier Antisemitismus gab oder nicht. Es wurde einfach totgeschwiegen. Und jetzt hast du seit ungefähr 20 Jahren blühende jüdische Gemeinden und du musst dich mit jüdischer Kultur auseinandersetzen, wie unsere Vorfahren nicht. Und dann ist so jemand wie Friedrich Merz, der völlig überfordert ist damit und diese Scheiße dann bringt, als wäre Judenhass von irgendwelchen Leuten, die vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen sind, in unsere Gesellschaft gebracht worden.
Der ist niemals weggegangen.
Ich bin vorhin durch Wien gelaufen und da ist eine riesige Statue von irgendeinem Wiener Bürgermeister, der vor 100 Jahren hier geherrscht hat in Wien. Und da ist eine riesige Tafel daneben angebracht, wo relativ deutlich war, dass das ein ganz schön schwerer Antisemit war, der da immer noch in so einer Lüger heißt er mit Nachnamen, vor 100 Jahren. Und eine riesige Tafel neben dem Denkmal mit der Entschuldigung, ja, das ist ein schwerer Antisemit gewesen, der hat hier ganz schön schwer den Judenhass nach Wien gebracht. Aber ich meine, wir bauen das nicht ab, die Statue, und wir beschäftigen uns da nicht mit. Das reicht, die Statue ist schön und es reicht, wenn wir da so ein kleines Pappschild dran nageln, um uns irgendwie so ein kleines bisschen einordnend dem zu begegnen. So, und jetzt habe ich...
Dazu ganz kurz nur sagen, ich bin gestern Abend noch mit Juri, mit unserem neuen Hund Jan, spazieren gegangen und in meiner Gegend hier, in meiner Nachbarschaft, gibt es wahnsinnig viele Stolpersteine und ich fand das gestern ziemlich rührend und ziemlich schön zu sehen, wie viele Leute dann mal so eine Kerze neben so einen Stolperstein gestern gestellt haben und das gemacht haben und das tatsächlich doch so ein Selbstverständnis auch für viele Menschen ist, das zu tun und das hat mich dazu irgendwie beanlasst, das auch mit meiner Tochter dazu machen, aber das ist natürlich so, ich wollte es jetzt nicht irgendwie um mich hier, ich fand das auf alle Fälle, ich hätte es von mir aus jetzt nicht unbedingt gemacht, ich fand das aber einen sehr schönen Anstoß, dass Menschen sowas gemacht haben, alleine als Zeichen, dass das nicht vergessen wird. Ja. Und das muss man vielleicht auch sagen, dass es echt eine Menge Menschen gab, die gerade gestern auch so Zeichen gesetzt haben und irgendwie auch zeigen wollen, dass das nicht vergessen wird, was hier passiert ist.
Ja, nur noch einmal nochmal zurück.
Du warst noch nicht fertig mit deiner, du warst ja, noch nicht mit.
Es ist wie immer, es ist alles nicht ganz fertig und nicht ganz fertig gedacht, aber der Anspruch, upsala, aber diese Sendung ist ja nicht dafür da, dass wir hier quasi Sachen postulieren.
Diese Idee ist eine Ideenschmiede. Das ist auch ein dummer Satz.
Ja, und wir sind dumm genug, dass wir sagen, okay, es ist scheißegal. Wir haben nichts zu verlieren. Das Schöne ist, wenn du nichts zu verlieren hast, kannst du mal auf Seil gehen, ohne dass du richtig balancieren kannst. Vielleicht bringt einem, der das hört, irgendwie der Gedankenansatz was und dann macht er was Schlaueres draus. Also es gibt den Begriff des Gedächtnistheaters, der ist jetzt wieder aufgekommen in dem Buch von Max Czollek, was ich irgendwie in der Sendung auch schon mal vor 2 Jahren oder anderthalb Jahren versucht habe, irgendwie so an den Mann zu bringen, was ein ganz tolles, Desintegriertes heißt das Buch von Max Czollek, ein Schauspieler, Autor aus Berlin, ein toller Essay. Und der hat, das war das erste Mal, dass ich quasi, wie sage ich es richtig, mit dem Thema Holocaust, der deutschen Schuld, dem Antisemitismus in Deutschland und dem Umgang damit und dem Gedanken daran, wie geht das eigentlich in Zukunft weiter, wie kriegen wir das eigentlich hin, damit so umzugehen, dass das eines Tages mal besser wird. Das fühlt sich für mich immer so an, seit ich darüber nachdenke, als würde ich vor einer dicken, schusssicheren Scheibe stehen und kommen nicht weiter. Und als ich das Buch von Max Czollek gelesen habe, war das zum ersten Mal so, dass ich jemand auf der anderen Seite dieser Scheibe, von seiner Seite dieser Scheibe nähert und man sich so ein bisschen anguckt, also eher aus jüdischer Perspektive, also auch er sagt, dieses Gedenken der Deutschen nach dem Krieg und der Umgang der Deutschen nach dem Krieg mit Antisemitismus, mit der Schuld und den Verbrechen unserer Vorfahren, das ist ein derartiges Theater von beiden Seiten. Also wir haben auch unseren Umgang oder unseren gesunden Umgang mit jüdischer Kultur aufgrund der Verbrechen, die unsere Vorfahren begangen haben, abgegeben an Leute, denen wir das anvertraut haben, und für uns oder unsere Vorfahren wurde das so zum Tabu, dass wir nie gelernt haben, damit vernünftig umzugehen. Und jetzt hat Max Czollek dieses Ding geschrieben. Michael Bodemann in den 90er Jahren hat das Wort Gedächtnistheater auch schon etabliert. Gedächtnistheater ist einfach, wir haben uns verständigt darauf, dass wir nach dem Krieg mit dem Andenken an den Holocaust, mit dem Gedenken an die Verbrechen, dass wir eine Art gemeinsames Theater veranstalten. Also sowohl die überlebenden Juden als Nachfahren, als Opfer, als auch wir als die Überlebenden aus dem Krieg, die Kinder der Täter. Und wir haben uns vereinbart darauf, pass mal auf, das ist folgendermaßen, so wird dem gedacht. Und das ist so eine total künstliche Absprache, die, glaube ich, dann wichtig war, als noch so viele Leute lebten, die das mitbekommen haben. Und das bröckelt. Also dieses Gedächtnistheater funktioniert nicht mehr. Ich habe das gedacht, als ich am Sonntag gab es ein großes Gedenken in Marzahn-Hellersdorf. Da sind irgendwie die Abgeordneten des Bezirks bei euch in Berlin da auf dem jüdischen oder auf dem Friedhof gewesen und haben der Opfer des Holocaust oder der Nazi-Herrschaft gedacht. Und es waren auch AfD-Leute da. Und dieses Gedächtnistheater, was in den letzten 80 Jahren aufgebaut wurde für die Deutschen, das Problem daran ist, dass alle in dieses Gedächtnistheater können. Und dass dieses Konstrukt, wie man der Nazi-Herrschaft und den Opfern und dem Verbrechen vernünftig gedenkt, nicht mehr funktioniert, weil jetzt auch da die Nazis stehen, die neuen Nazis stehen und sagen, ja, wir sind auch, wir finden auch Antisemitismus furchtbar und Faschismus schrecklich und wir gedenken jetzt mit. Und da gab es richtig einen Polizeieinsatz auf diesem fucking Friedhof zwischen irgendwelchen Leuten, die Nachfahren der Opfer sind, und den Leuten, deren Gedankengut eins zu eins das Gedankengut der Täter ist. Und dieses Theater, was wir jetzt 80 Jahre gepflegt haben, es funktioniert nicht mehr, weißt du? Hast du das mitbekommen in Berlin?
Ich habe nur die Schlagzeile gelesen.
Na, also da gab es ein riesen Theater. Und ich
also das ist also das mit dem Friedhof. Das habe ich irgendwie, das ist ein Polizeieinsatz gab. Aber das habe ich nicht gewusst. Das ist auch wirklich so absurd. Da gibt es noch immer. Das ist jetzt aber auch wirklich. Das ist auch so absurd, ne? Dass die AfD dann auch so wirklich so dann meint, komm, da machen wir auch noch mal mit und werden da auch noch mal so tun. Und das ist ja so ähnlich wie Antisemitismus. Da kommt ja eigentlich gar nicht von uns Deutschen. Das ist ja ein viel viel größeres Thema und so.
Ist ja importiert. Genau. Und ich habe jetzt das auch noch nicht fertig gedacht. Wir müssen die Sendung jetzt beenden. Ich habe nur einen Vorschlag, und falls ihr euch mit dem Thema unwohl fühlt oder das Gefühl habt, das ist irgendwie nicht, das kann irgendwie so nicht weitergehen. Wie kriegt man das? Wie kriegt man zum einen das Andenken an die Opfer und die Verbrechen gerettet, dass das nicht vergessen wird? Aber wie kriegt man auch einen Umgang hin oder eine Beschäftigung mit dem Thema hin, der unserer Generation, die jetzt zwei Generationen nach dem Krieg gerecht wird.
Gerecht ist das falsche Wort. Der zeitgemäß oder der irgendwie raus aus diesem Theater in den Köpfen kommt. Ich weiß genau, was du meinst. Der aufhört, das ist ja eigentlich, dass dieses ganze Dialog, der seit jetzt 75 Jahren ist, in den Köpfen der Menschen ist, dass der mal auseinanderbricht und man sich vielleicht eine, also das klingt jetzt auch doof, vielleicht eine würdige oder eine zeitgemäße oder etwas findet, was aus dieser Selbstdynamik, die über die ganze Zeit und auch des vielen Nicht-Aussprechens entstanden ist, dass man da vielleicht zu einem Punkt kommt, der zeitgemäß, es ist auch das falsche Wort, aber ich weiß genau, was du meinst.
Also letztlich geht es um eine echte Beschäftigung mit dem Thema. Wir sitzen nicht mehr im Publikum und gucken an sein Theaterstück an, was wir übernommen haben von unseren Vorfahren, sondern wir sind die erste Generation, die sich tatsächlich wirklich mit dem auseinandersetzen muss. Und alles, was wir jetzt mit der AfD erfahren, ist letztlich das, was unsere Vorfahren versäumt haben aufzuarbeiten, auch weil die ganze Gesellschaft durchsetzt war von Nazis, und wir haben auf einmal Nazis da sitzen und müssen versuchen, damit so umzugehen, dass das nicht wieder zum Problem wird wie vor 80 Jahren. So, und ich habe jetzt Folgendes gefunden, und das habe ich nachts gemacht, deswegen kam ich da jetzt eben drauf. Nachdem ich
heute
diese
Nacht,
ganzen,
als du nicht mehr dich gemeldet hast,
ohne Witz, und auch die letzten drei Nächte, ich habe eine Seite gefunden, es gibt an der Uni in Frankfurt das Fritz-Bauer-Institut. Fritz Bauer war ein Generalstaatsanwalt, Nazi-Überlebender, ist nach Dänemark geflohen.
Haben wir schon öfter drüber geredet,
Der ist zusammen mit unter anderem Hermann Langbein, auch ein Auschwitz-Überlebender, nach dem Krieg geschafft hat, den ersten Deutschen, den Frankfurter Auschwitz, den großen Auschwitz-Prozess, also gegen die SS-Wachen, der hat einen Auschwitz-Prozess gestartet. Er war selbst nicht Staatsanwalt, aber er hat das als Generalstaatsanwalt organisiert. Und dieser Prozess wurde auf Tonband aufgenommen. Und zwar immer nur zur Stützung des Gerichts. Das haben die damals, weil das so viele Zeugen waren, unglaublich viele. Das Verfahren heißt übrigens auch nicht Auschwitz-Prozess, sondern heißt Strafsache gegen Mulka und andere. Robert Mulka war einer der Haupttäter.
Und die Aufnahmen gibt es oder was?
So, und jetzt kommt's. Das hat damals, haben die das geschafft, das Gericht, das war ein ganz normales Strafverfahren. Es geht nicht um politische Schuld oder um historische Schuld, sondern die haben versucht, sich Auschwitz und den Tätern, also den SS-Ärzten und den Wachen, strafrechtlich zu nähern. Also mit dem deutschen Nachkriegsstrafrecht. Die sind alle natürlich nicht zum Tode verurteilt, wie man hätte meinen können, dass das vielleicht richtig gewesen wäre für so millionenfache Mörder, sondern die wurden alle so 15 Jahre eingesperrt und ein bisschen Sicherheitsverwahrung, also allerhöchstens. Alles strafrechtlich, es ist höchst unbefriedigend, das fühlt sich nicht gerecht an. Aber was die gemacht haben, die haben es geschafft, Tonbandaufnahmen zu machen. Und Hermann Langbein, der diesen Prozess mit Fritz Bauer angestoßen hat, Auschwitz-Überlebender, super aktiver Gründer des Internationalen Auschwitz-Komitees, der hat es danach geschafft, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, das Gericht zu überzeugen, diese Tonbandaufnahmen nicht zu löschen. Und also hat einfach gesagt, archiviert das und wartet mal 50 Jahre, vielleicht wird das eines Tages interessant. Und jetzt haben tatsächlich das Fritz-Bauer-Institut, was so ein unabhängiges Institut an der Uni Frankfurt ist, die haben das in den letzten 10 Jahren alles abgetippt, die ganzen Protokolle und die Tonbänder kostenlos ins Netz gestellt. Und es gibt die Internetseite, die heißt auschwitz-prozess.de. Das ist letztlich eine unglaublich schlechte Internetseite. Das ist einfach nur eine Excel-Tabelle, wo man die ganzen Vernehmungen und die Zeugenaussagen sowohl von den Opfern als auch, und da wird es nämlich interessant, den Tätern sich anhören kann. Und ich glaube, was total eine geile Idee ist und was man...
Hast du das alles gehört?
Ich habe mir bestimmt 5 oder 6, also die Opfersachen habe ich auch alle gehört oder habe ich viele gehört, aber das sind Dinge in all dem Grauen, in all dem Schrecken, damit sind wir aufgewachsen. Was ich noch nie gehört habe und was ich total faszinierend finde, ist dieses widerwärtige Rumgelabere der Leute, die 100.000, weißt du, die Typen, die Zyklon B, die mit dem Roten Kreuzwagen angefahren kamen, der voll mit Zyklon B-Dosen waren, die das da reingekippt haben und mit deren Hände Arbeit quasi Millionen Leute gestorben sind und wie die sich in diesem Prozess rausreden und sich das anzuhören, da denkst du, alter Schwede, das hat mir noch nie irgendeiner gezeigt, das war nie Thema irgendwo und sich das mal und das mal zu halten wie so ein Pauspapier auf das, was irgendwelche Neonazis von heute erzählen, da wird dir einfach ganz anders, weil das sind exakt die gleichen Sachen. Und Auschwitz-Prozess.de, das nur einfach, um mal quasi dieses Thema vielleicht anders anzugehen. Ich glaube, und auch wenn man sich anguckt, wie die Seite aufgearbeitet ist, wenn man das eines Tages mal in die Mitte der Gesellschaft holt und mal zeigt irgendwie, dass diese
Das Typen, machen wir doch gerade mit unserem Podcast, das werden alle unsere Hörer heute...
Aber guck dir das mal an, auschwitz-prozess.de.
Kann ich gerade nicht, weil ich aufnehme. Ich kann das erst angucken danach.
Naja, mehr dazu vielleicht noch am Sonntag. Lass uns die Sendung jetzt mal beenden. Sorry, dass
ich... Ich bin froh, dass du mit so einem leichten Thema ganz kurz
noch mal
um die Ecke gekommen bist. Da freuen sich alle unsere Hörer, dass du mal ganz kurz mit so... Hör auf, Jan holt gerade seinen Penis raus. Das glaube ich jetzt. Ich mach Screenshot. Ich mach Screenshot, Jan. Ich mach Screenshot. Hier, das Warte. Kommt jetzt bitte. Warte. Oh Gott, das sieht auch noch. Ja. So, Leute. Das war die kleine Mittwochssendung in der Mitte der Woche mit leichten, fröhlichen Themen, die euch so ein bisschen durch die Woche helfen sollen.
Es sind Holocaust-Wochen in Deutschland und in der Welt und das ist das Thema, was alle beschäftigt. Ja, sorry.
Präsentiert von Karstadt, die großen Holocaust-Wochen.
Oh, Leute.
Komm, lass mich jetzt auch mal am Ende das noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich muss jetzt noch so, Jan, ich bin jetzt gleich noch beim anderen Podcast. Ich muss meine Energie sparen. Ich bin heute bei Arndt Zeigler. Ich gehe nicht in
einen Podcast.
Liebe Grüße. Aber Arndt Zeigler, der ja auch ein Bremer ist, glaube ich, genau wie du. Seid ihr nicht im gleichen Puff aufgewachsen?
Mein alter Chef, Arne und ich haben jahrelang zusammen Sendungen gemacht. Wir haben uns schon lachend und weinend in den Armen gelegen.
Ja, und habt ihr auch mal gestritten?
Ja, aber das ist vergessen und vergeben.
Das will ich gleich alles mal in seinem Podcast alles nochmal rausholen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war der kleine auf die Hand fest und flauschig Podcast. Und ab jetzt gibt's uns 2-mal. Ist das nicht komplett crazy?
Und nächste Woche machen wir nicht wieder wie jetzt irgendwie 40 Minuten, sondern wir halten es ein bisschen kürzer, damit das wirklich auf die Hand ist. Diese Woche
ist... Das sehen wir dann, Jan.
Tschüss, bis Sonntag, ne Leute, ciao.
Tschüss.